Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Europa ist unter Druck. Wegen massiver Haushaltsdefizite wälzen Finanzminister fast überall Sparpläne. Klar ist schon, dass nicht nur bei Luxus und Verschwendung, sondern, sozialpolitisch heikel, auch bei Renten und Sozialversicherungen gespart werden soll. Und auch Bildung und Forschung werden nicht verschont. Nur, wenn Europa bei der Bildung und Forschung spart, setzt es seinen Fortschritt aufs Spiel, seine Zukunft. Wie groß ist dieses Risiko? Wir fragen einen führenden Kopf in der Schweizer Wissenschaftspolitik, Dieter Imboden. Er ist ETH-Professor, er ist einer der Väter der Idee der 2000-Watt-Gesellschaft und Präsident des Forschungsrates im Schweizerischen Nationalfonds. Dieter Imboden ist Gast bei Emmy Lehmann.
Das Tagesgespräch.
Dieter Imboden, überall wie gespart oder geplant, dass wir die sparen. Wahrscheinlich bräuchten das irgendwann einmal Forschung und Wissenschaft und Bildung. Mal ein bisschen hat es eigentlich einen Moment gegeben, wo die Forscher gesagt haben, danke, wir haben genug Geld.
Das sagen die Forscher natürlich, so wie andere auch nicht. Aber es hat sicher Zeiten gegeben, wo die Forschung ganz im Vordergrund gestanden ist. Sogar an der ersten, der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert nach dem Krieg, wo man gefunden hat, ist Aufbruchstimmung. Und dann hat es wieder Zeiten gegeben, wo die Forschung quasi normal geworden ist und wo die Wissenschaftler haben eher müssen kämpfen und das machen sie bekanntlich nicht so gut wie die Bauern.
Wie viel wäre denn richtig? Wie viel wäre die richtige Menge Geld für die Forschung?
Ich glaube, wir haben die richtige Menge in Europa noch lange nicht erreicht. Es gibt das Ziel, dass man müsste 3% vom Bruttosozialprodukt aufwenden in ganz Europa, um Schritt zu halten mit den Asiaten, vor allem mit Südostasien, aber auch um aufzuholen gegenüber den Amerikanern. Wir sind noch weit von dem Ziel entfernt, ob es schon Länder gibt, und dazu gehört die Schweiz, die das Ziel fast erreicht.
Aber die 3% kommen zustande, weil andere das machen? Oder gibt es einen Grund, zum sagen, es müsste gerade 3 sein? Oder ist es das Ergebnis von einem Wettkampf, der da läuft?
Wir haben natürlich anhand von den Erfahrungen, die die einzelnen Länder machen, schon ein bisschen Eindruck, wie viel das es braucht, bis ein Land wirklich vorne ist in der Forschung und erfolgreich ist. Und vorne in der Forschung ist ja nicht einfach nur ein Selbstzweck, sondern vorne in der Forschung heisst, dass man flexibel ist in diesen Strukturwandel, den wir eigentlich permanent jetzt haben in den letzten Jahrzehnten, dass man auf neue Themen springen, dass man dort vorne mitmachen kann. Und Länder, die in dieser Beziehung bei diesen 3% sind oder zwischen 2 und 3%, sind in dieser Beziehung viel besser in der Konkurrenz gegenüber anderen.
Also eine Art Erfahrungswert, könnte man sagen, der Imboden jetzt die Schweiz, die hat ja ungefähr knapp die 3%, wenn ich das richtig sehe, ist bei uns alles bestens mit anderen Orten.
Ich würde sagen, wir hatten eine Aufbruchstimmung gehabt nach einer gewissen Stagnation in den 90er Jahren und anfangs von 2000. Wir sind jetzt in einer Vierjahresperiode, die hat angefangen 2008. Und die sogenannte BFI-Botschaft, Bildung, Forschung und Innovationsbotschaft, ist jetzt im dritten Jahr. Und die hat sehr gut angefangen, indem der Bundesrat ein Wachstum in die Forschung von 6% investieren will. Und diese 6% haben wir zwar jetzt nicht ganz gehabt, aber im Jahr 2011 wäre es auf den Punkt gekommen. Und jetzt stehen wir vor einer ganz neuen Situation. Wir haben nämlich das Konsolidierungsprogramm, wo das alles zunichte macht, wo wir vor ein paar Jahren voller Enthusiasmus uns gegenseitig versprochen haben.
Also der Anfang von dieser Sendung begründet, dass wir überhaupt miteinander reden, dass nämlich Sparen, das überall angehört ist, dann auch könnte die Forschung bereichen, der ist bereits in der Schweiz auch so weit. Das kommt vermutlich.
Wir rechnen damit, sicher im Jahr 2011. Was eigentlich mich traurig macht, ist die Tatsache, dass man mit dem Sparprogramm auch gerade schon über das Jahr 2012 und 2013 redet, ob schon auf der anderen Seite die Forschungsorganisationen, also der Schweizerische Nationalfonds, Hochschulrektorenkonferenz, der ETH-Rat, aufgefordert sind, für die nächste Mehrjahresperiode ihre Pläne zu machen. Die haben es auch abgeliefert. Und jetzt wird der Bundesrat eigentlich schon sagen, wie das Wachstum sollte aussehen in diesen Jahren 12, 13 und 14, bevor man überhaupt Zeit hat, über die Konzepte, die da ausgearbeitet worden sind, nachzudenken. Und das nimmt einem dann manchmal schon ein bisschen den Glauben an den Plan, an die Planung in der Politik.
Jetzt seid ihr Sie, Dieter Imboden, an einer Schaltstelle, die zwar nicht einen grossen Teil, aber immerhin 700 Millionen Franken rund verteilt werden vom Nationalfonds. Da wird es, wie gesagt, es ist verzettelt, es ist ein bisschen ungenügend, zum Teil unsinnige Projekte werden da unterstützt. Was sagt es den Kritikern, die rum sind?
Ja, also das ist natürlich etwas, das ist unser tägliches Brot, das immer wieder zu erklären, wie das funktioniert mit der Forschung. Also zuerst einmal, der Nationalfonds finanziert nur sehr einen kleinen Teil von der Forschung in der Schweiz, einen grossen Teil. Und ich rede jetzt nur von der öffentlich unterstützten Forschung. Ein anderer Teil, ein viel grösserer Teil, fast doppelt so grosser Teil, ist von der Privatwirtschaft. Aber in der öffentlichen Hand ist natürlich viel von der Forschung basiert an den Universitäten, an den Forschungsinstitutionen. Und der Nationalfonds ist sozusagen die Rosine. Nicht eins von den grossen Prinzipien, die Politik uns jetzt immer wieder eingetrichtert hat, ist, wir müssen die Forschungsgelder kompetitiv, also im Wettbewerb verteilen. Und der Nationalfonds hat eigentlich schweizweit die Funktion, dass er einen Wettbewerb eröffnet mit seinen Instrumenten, wo man ein Projekt eingeben kann und dann das Geld verteilt nicht nach dem Gießkannenprinzip und nicht nach dem Kantönligeist, sondern an die Forschungsinstitutionen, die mit den besten Projekten kommen. Und insofern ist es nicht einfach nur ein Verteilen, sondern es ist ein Verteilen nach der höchsten Qualität in der Forschung.
Aber es gibt die, die sagen, die am besten schwätzen können, die sich am besten selber verkaufen können, am ehesten Geld über.
Das ist sicher nicht so. Weil erstens einmal schwätzen die Leute meistens nicht mit uns, sondern sie müssen ein Projekt eingeben. Und die Projekte werden evaluiert. Und zwar weitgehend von Leuten von außerhalb der Schweiz. Wir wollen ja nicht, dass die zweitbesten Schweizer die besten Schweizer evaluieren und sagen ja oder nein. Und für das gehen wir ins Ausland.
Das wäre eine fettere Wirtschaft.
Das wäre eine fettere Wirtschaft. Und darum ist gerade der Nationalfonds angewiesen auf ein Heer von mehreren tausend Leuten, die freiwillig für unser Projekt begutachtet. Das gehört zum akademischen Selbstorganisationsprinzip. Und darum haben wir schon das Gefühl, dass wir mit diesen Unterlagen die richtigen Projekte schlussendlich auch fördern.
Können Sie denn, Dieter Imbold, jetzt mit dem ganzen Apparat, was Sie geschildert haben, auch im Nachhinein sagen, ja, da und da und da haben wir recht gehabt und im Prinzip eine Art Leistungskontrolle, die positiv ausfällt, erstellen für das, was Sie machen?
In gewissen Fragen kann man das. Also es gibt zum Beispiel Projekte, die so hoch sind an der Anwendung, dass zum Beispiel die Projekte weiter aufgenommen werden von unserer Schwesterorganisation. Das ist die KTI, Kommission für Technologie und Innovation, die dann mit der Industrie zusammenarbeitet, wo dann daraus auch spezielle Produkte werden. Es gibt Start-up-Firmen, es gibt Patente etc. Aber nebenan gibt es natürlich auch Forschung, die sehr viel schwieriger zu verkaufen ist. Wenn ein Mathematiker irgendeinen tollen Satz ausknüppelt und beweist, dann kann man sich fragen, ist das jetzt einfach lach pour lach oder hat das einen Effekt? Und da muss man einfach sehen, Forschung besteht aus verschiedenen Elementen. Sie tun quasi Grundlagenforschung machen, das ist einfach Wissen ansammeln. Und kein Mensch weiss, wenn das Wissen dann plötzlich mal eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite haben sie ganz konkrete Aufgaben, die sie lösen müssen. Und dann gehen sie in den Wissenspool und holen die Elemente raus, manchmal überraschend die Elemente, die sie brauchen. Wenn sie jetzt aufhören, den Wissenspool zu öffnen und nicht mehr dort rein tun, dann können sie noch lange Innovation machen. Aber eines Tages fehlt ihnen das neue Wissen, es fehlt ihnen die neue Entdeckung, die Entdeckung von einem neuen Kontinent. Und sie tun nur auf dem alten Kontinent rumlaufen und tun noch ein bisschen mehr messen und ein bisschen mehr vermessen und noch Detail anschauen. Und darum braucht es beides. Es braucht das, was scheinbar eine Entdeckungsreise ist, wo man nicht weiss, was rauskommt. Und es braucht die, die nachher all die Elemente ordnet und daraus dann anwendbares Wissen machen.
Da merkt man dann nach Jahrzehnten, ob es etwas taugt hat, die Sachen, die man kurzfristig sieht, da haben wir Geld ins Sand gesetzt. Das ist auch vorgekommen.
Natürlich, es gibt einen Haufen Wissen, wo man geöffnet hat, was später nicht gebraucht wird. Das ist so. Aber wenn man möchte sagen, wir erforschen nur das, was wir dann wirklich auch brauchen, dann würden wir uns einschränken und gerade das, was wir dann eventuell brauchen, nicht haben.
Jetzt ist immer die Frage, dahinter steht die Frage, wenn wir Geld ausgeben für Sachen, die vielleicht mal etwas rendieren oder so. Und wenn man so Zahlen anschaut, was die einzelnen Staaten ausgeben, dann sieht man immer, dass Japan, Schweden, Finnland relativ viel ausgeben. Also gut über 3% von dem Bruttoinlandprodukt, was sie gesagt haben. Auf der anderen Seite, wo der Skala sind, Griechenland und Portugal, was dann deutlich weniger als 1% ist, wo ausgeben wird für Forschungssachen, da haben die Eindruck, also wenn wir jetzt gerade Griechenland und Portugal anschauen, offenbar hat das schon etwas zu tun miteinander. Wie eng und wie klar ist denn der Zusammenhang für einen investierten Franken, dass man aus etwas rausschaut, dann ist das halt doch ein bisschen in der Luft.
Das wäre schön, man könnte das so darstellen, ein Franken innen, ein Franken 50 raus oder am besten zwei Franken. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind Gemeindepräsident in einer Gemeinde und es geht darum, ob Sie eine weitere Primarschule einrichten sollten, weil die Schülerzahl zugenommen hat. Sollen Sie jetzt die Klasse wieder kleiner machen? Können Sie nachher genau nachweisen, ob der Franken, den Sie investieren, oder die paar Franken, um eine neue Klasse zu machen, dass die sich auch auszahlen? Das ist etwas, wo Sie eigentlich in einen, ich würde sagen, in einen Topf hinein investieren, was schlussendlich die Grundlage ausmacht für unserem Land, für unserem Wohlstand, für unsere Kultur, für unserem Wissen. Und wir können die einzelnen Franken nicht rot anmalen und verfolgen und schauen, das geht rein und das kommt raus. Wir wissen aber, und das zeigt uns Geschichte, wenn wir den Topf nicht öffnet, wenn wir uns nicht Mühe geben, immer wieder das Beste zu fordern, dass wir nachher absacken.
Also, was genau passiert mit dem Geld, weiss man nicht. So quasi eine zielgenaue Verfolgung von dem, was gemacht worden ist, ist relativ unmöglich. Jetzt hinter diesen ganzen Sachen hin, in Argumentationen steht ja die Vorstellung, dass Wissenschaft, wenn man sie fördert, die Wirtschaft am Schluss fördert, Wissenschaft als Produktivkraft. Ist Ihnen da nicht auch die Drinbohner ein bisschen mulmig, dass sie da einbezogen werden in eine Ökonomie, wo sie eigentlich gar nicht wollen dazugehören?
Ja, ich meine, die Ökonomie ist ja nichts Schlechtes. Wenn wir die Ökonomie nicht hätten, dann hätten wir auch die Forschungsgelder nicht. Es kommt natürlich darauf an.
Aber so die Idee von der freien forschenden Wissenschaftler, wo man etwa 100, 150 Gold hat in Europa, die ist ein bisschen weg, oder?
Ja, ich glaube auch, in früheren Zeiten hat die Forschung immer auch gewusst, dass sie anwendbar ist. In vielen, in grossen Perioden ist es so gewesen, dass die Forscher nicht in erster Linie von der Industrie, sondern von der Militärwirtschaft gepackt worden ist. Und das ist dann eigentlich die schlechtere Alternative. Wenn aber unsere Forschung tatsächlich hilft, dass die Industrie in der Schweiz konkurrenzfähig bleibt und dass Produkte entwickelt werden und dass unser Wissen gefragt ist in der Welt, dann ist das eine positive Entwicklung. Aber auf der anderen Seite muss nicht jeder Forscher meinen, er müsse nur in die Richtung arbeiten. Es soll durchaus auch, was ja heute so ein bisschen bösartig genannt wird, Orchideenfächer geben. Es soll durchaus auch wir in der Lage sein, uns mit Wissen auseinanderzusetzen, wo vielleicht nicht unmittelbar zur wirtschaftlichen Prosperität beiträgt oder erst sehr viel später in einer Art und Weise, wenn wir jetzt uns das gar nicht können ausmalen.
Also eine langfristige Angelegenheit, die dann vielleicht etwas bringt, einen Teil bringt, den anderen nicht. Sie haben die Drinbohner zusammen mit anderen die Idee von der 2000-Watt-Gesellschaft in die Welt gesetzt. Das ist ein sehr langfristiges Projekt. Da braucht es auch Forschung dazu, um das umzusetzen. Sind Sie denn da, wo Sie mit diesem Projekt gekommen sind, auf reges Interesse gestossen? Ah, super, da kommt etwas, so lang geht, da können wir Geld rein tun. Oder hat es noch geheißen, jetzt kommt da nochmal einer, der Geld will?
Die Idee von dieser 2000-Watt-Gesellschaft ist entwickelt worden von verschiedenen Leuten an der ETH in Zürich. Und die ist am Anfang sicher, ausser bei Insider, nicht auf grosse Gegenliebe gestossen. Aber unterdessen hat sie eigentlich eine Eigendynamik entwickelt. Und man könnte auch sagen, sie ist in einem gewissen Sinn der war ihrer Zeit voraus. Und ich bin eigentlich stolz, dass wir mit dieser Idee uns durchgesetzt haben, dass die Energie als solches ein beschränktes Gut ist und dass wir uns anstrengen müssen, mit der Energie effizient herumzugehen. Bei der 2000-Watt-Gesellschaft ist es ja nicht darum gegangen, zu sagen, du musst zurück in die Steinzeit, sondern es ist darum gegangen, die Energieverschwendung, die zum Teil einfach auf Dummheit beruht, einzuschränken und die Energie intelligenter zu benutzen.
Aber eben die Frage, hat die Forschungsförderung ganz am Anfang gemerkt, dass da etwas ist, wo man müsste Geld rein tun zum Forschen, dann haben sie gefunden, interessiert es nicht so.
Nein, die Forschung hat sich natürlich schon lange auch für Energiefragen interessiert. Aber es ist interessant bei der 2000-Watt-Gesellschaft, das ist ja nicht nur eine Frage von Ingenieuren, sondern das ist eigentlich eine Frage, die alle wissenschaftlichen Disziplinen angesprochen werden. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wenn Sie planen, und das ist ja gemacht worden, das Herz geht, Sie wollen auf dem Mond fliegen, wissen Sie relativ genau, was Sie alles brauchen. Sie brauchen den Träger, Raketen und Sie brauchen das und Sie brauchen jenes. Und Sie können das schön zusammensetzen und am Schluss haben Sie den Mondflug parat. Bei der 2000-Watt-Gesellschaft wissen wir gar noch nicht, welche Art von Wissen alles wichtig wird sein, um die zu erreichen. Natürlich geht es um ingenieurwissenschaftliche Fragen, aber es geht schlussendlich vielleicht auch um psychologische, um gesellschaftliche, um soziologische Fragen, die eine Rolle spielen, dass wir eine Gesellschaft haben, die einerseits weiterhin im Wohlstand lebt, aber andererseits eben vernünftiger kann umgehen mit unseren Ressourcen.
Ich frage jetzt noch ein drittes Mal, haben Sie konkret für Forschungsanliegen in diesem Zusammenhang Geld bekommen oder ist das hier auf die Seite geschoben worden?
Also der Nationalfonds. Damals bin ich noch nicht beim Nationalfonds gewesen.
Eben, aber, sind Sie Bittsteller gewesen, oder?
Ich bin Bittsteller gewesen und die ETH hat Geld investiert und es hat, ich habe auch, es hat auch Forschungsgelder gegeben vom Bund, beim, beim Bundesamt für Energie. Ich speziell habe für das kein Geld bekommen, ausser dass ich einen Stab hatte, wo ich die ganze Idee verbreitet habe und mit dem vorhandenen Wissen und den Institutionen an der ETH versucht habe, eine Zusammenarbeit zu machen. Damals ist es weniger gegangen, man braucht neues Geld, sondern man sollte verschiedene Wissensgebiete zusammenbringen und Leute interessieren für die Idee.
Jetzt haben Sie am Anfang mit dem Gespräch gesagt, jeder im Boden der Staat macht etwas, eigentlich relativ wenig. In der Schweiz ist das sogar noch weniger als in anderen anteilmässig, weil die Privatwirtschaft da relativ viel macht. Ist es denn so, dass die Privatwirtschaft allenfalls zielgenauer Forschungsförderung kann machen, als das der Staat kann machen? Oder kommt das etwa aufs Gleiche raus?
Die Privatwirtschaft macht natürlich eine andere Art von Forschung. Und wir sind darum bei der Privatwirtschaft so stark in der Schweiz, weil wir natürlich eine starke pharmazeutische Industrie haben. In der Lebenswissenschaften sind wir sehr, sehr stark und das ist forschungsintensiv. Und dort geht es natürlich schon darum, mehr einen Prozess zu entwickeln, dass man damit anfängt und dann zielgerichtet auf ein gewisses Produkt hinschafft. Aber auch die Privatwirtschaft hat immer wieder sich geleistet, etwas einfach, was interessant ist, anzugehen. Denken Sie an die zwei Nobel...
Jetzt müssen Sie noch stoppen, kommt eine Verkehrsmeldung, höre ich gerade.
Verkehrsinformation von 13.19 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel wegen zweier Pannenfahrzeuge in beiden Richtungen gesperrt. In der Folge staut sich der Verkehr vor beiden Tunnelportalen. Die Polizei empfiehlt, via die Passstraße auszuweichen.
Die Privatwirtschaft macht auch längerfristige Sachen, haben Sie gesagt?
Sie machen längerfristige Sachen, aber es gibt auch Beispiele, wo die Privatwirtschaft in ihrem Forschungsinstitut investiert hat, einfach in interessante neue Ideen. Ich erinnere daran, dass an der IBM-Laboratorie in Rüschlicken in den 80er Jahren zwei Jahre hintereinander den Physiknobelpreis bekommen hat, für etwas, wo die damaligen Nobelpreisträger gesagt haben, wir haben einfach können 10 oder mehr Jahre einer Idee nachgehen und die Idee ist dann plötzlich zum Fliegen gekommen und hat eigentlich in der Physik die Welt revolutioniert. Ich finde das ein sehr gutes Zeichen, dass eben auch die Privatwirtschaft immer wieder sich auch für die Forschung in einer ganz breiten Art und Weise interessiert und eingesetzt hat.
Jetzt gibt es Umsetzungsprobleme bei diesen Forschungsergebnissen. Es geht immer wieder, dass junge Leute oder ETH zum Beispiel oder andere wichtige technische Hochschulen Ideen haben. Und dann hat es das Bild, in Kalifornien haben solche Leute eine Garage gemietet und dort einen Weltkonzern aufgebaut. Und bei der Schweiz hat man das Gefühl, die ETH-Ingenieure mit den guten Ideen gehen an der Bahnhofstrasse zu einer Bank arbeiten.
Da haben Sie absolut recht. Das ist ein ganz interessanter Punkt und ein grosser Unterschied zwischen der amerikanischen Mentalität und der europäischen. Die Amerikaner investieren nämlich nicht mehr in die Forschung verglichen mit dem Bruttosozialprodukt als die Schweizer. Aber es ist eine andere Mentalität da. Man ist risikofreudiger. Scheitern, Konkurs machen, ist nicht ein Schandfleck im Leben. Man probiert etwas und viele scheitern und anderen gelingt es. Während wir in Europa und speziell in der Schweiz haben das Gefühl, es darf nie etwas schief gehen. Und zugleich haben wir natürlich auch eine gewaltige Konkurrenz in der Privatwirtschaft immer wieder gehabt. Und darum, wenn wir schauen, warum das die Schweiz, wieso das die Schweiz so vorne ist in der Forschung, dann sehen Sie, sie ist vor allem so vorne dank Leuten, die als Studenten, als Postdocs, als Professoren mit einem ausländischen Pass in unserer Forschungsumgebung ihr Bestes bringen. Und eins von den Zielen vom Nationalfonds und von anderen Institutionen muss sein, auch zukünftig wieder mehr Schweizer für eine Forschungslaufbahn zu begeistern.
Aber eine Einschränkung und Machen von Grenzen, Forschung ist international oder sonst ist sie gar nicht, könnte man das sagen, oder?
Genau, und darum sage ich auch ganz bewusst immer, sagen, wir haben nicht zu viele Ausländer in der Schweiz, sondern wir haben zu wenig Schweizer in der Forschung in der Schweiz. Die Schweiz wäre nie das und könnte nie das sein, wenn sie nicht offene Grenzen hat. Und ein kleines Land ist in dieser Beziehung sehr viel mehr angewiesen. Stellen Sie sich vor, wenn wir alle gleich gescheit wären, die Deutschen und Schweizer und so weiter, und alle die gleiche Chance hätten, sich für eine Stelle zu melden, dann ist einfach wegen der Grösse der Schweiz, wäre es so, dass wir am Schluss nur noch ein paar Prozent Professoren mit Schweizer Pass in der Schweiz hätten, andere wären im Ausland. Also, wir haben ganz sicher, wenn wir die Diskussion aufnehmen bezüglich Ausländer versus Schweizer, haben wir immer noch einen Platz, wo mehr prozentual mehr Schweizer tätig sind. Aber wir brauchen auch Ausländer, weil es immer wieder Fachgebiete gibt, wo einfach die Konkurrenz und die Auswahl, wenn wir uns auf unser Land einschränken, zu wenig gross ist.
Jetzt haben wir das Feld ein bisschen abgesteckt, was Forschungspolitik heisst, wo Probleme könnten sein, die Drinboden Europa. Die EU hat Pläne vor 10 Jahren. Sie will ihren Durchschnittsrate von 1,8% auf 3% erfahren. Sie sind grandios gescheitert. Das ist immer etwa 1,8%. Wo klemmt es denn dort?
Es klemmt natürlich daran, dass es gewisse Länder gibt, die in dieser Beziehung ihre Prioritäten nicht so setzen, wie eigentlich die EU das möchte. Die EU hat nur beschränkt Möglichkeit, auf die nationalen Budgets einzuwirken. Und hat natürlich eine Möglichkeit, dass sie selber Forschungsgelder verteilt. Aber ganz sicher, es gibt Länder, die nichts machen, insbesondere auch nichts für ihre jungen Forscher. Und wenn Sie zum Beispiel schauen, warum haben wir so ausgezeichnet viele Leute aus Mittelmeerländern, die bei uns die Forschungstätigkeit aufnehmen, dann ist das aus dem Grund, dass die Heim für sie keine Chance besteht. Also die EU steht in dieser Beziehung noch von einer riesigen Aufgabe, was die 3% anbetrifft.
Jetzt sind Sie ja Dieter Imboden nicht nur Präsident vom Forschungsrat, vom Nationalfonds, sondern noch Präsident von einer Organisation, die Eurohorx heisst. Da müssen Sie vielleicht zuerst sagen, was das überhaupt ist, und nachher würde ich dann die Frage stellen zu dem ganzen Thema.
Ja, es ist ein schrecklicher Name und wir sind dran zu verändern. Eurohorx heisst European Heads of Research Council. Das heisst, das ist eine Vereinigung, wo die Präsidenten von Forschungsorganisationen dabei sind, also der Schweizerische Nationalfonds oder die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die DFG oder Max-Planck-Institut oder das CNRS in Frankreich. Alles in allem sind das 45 Organisationen, die etwa 6-mal so viel Geld verteilen, wie es Europa, wie die EU in die Forschung investiert. Und diese Organisationen versuchen insbesondere auch, die nationalen Organisationen zu fördern und zu schauen, dass sie einen wichtigen Beitrag zum europäischen Forschungsraum leisten.
Und was für Klagen hören Sie dort?
Ich höre natürlich Klagen, dass zum Teil ihre nationalen Regierungen, wie wir das ja am Anfang von dieser Sendung gesagt haben, beim Sparprogramm sofort dort sparen, wo der Widerstand scheinbar am kleinsten ist. Und die Forschung ist nun eine nicht gut organisierte Grösse in den meisten Ländern. Und das ist eins von der Klage, die ich höre. Und Sie haben das auch vorher darauf hingewiesen, mit Recht. Das Forschungssystem ist ein Trägsystem. Sie können so ein System innerhalb von wenigen Jahren zerstören. Aber wenn Sie wieder anfangen müssen, die Leute anbilden, die auf höchster Ebene Forschung machen können, wenn sie die Leute wieder ins Land holen, weil sie vorher ausgewandert sind wegen Sparmaßnahmen, dann ist das ein sehr, sehr mühsames Unterfangen. Das geht durchaus eine Generation. Und das ist das, was momentan in Europa in Gefahr steht, dass auch Länder mit einer guten Forschungstradition dran sind, ihr Kapital zu verschleudern.
Also das Risiko, dass Europa und die einzelnen Länder ein Stück für ihre Zukunft auf den Weg sparen, das besteht?
Das besteht absolut, dass das so gemacht wird. Jawohl.
Und was soll man dagegen machen? Was soll Europa dagegen machen?
Man muss immer wieder darauf hinweisen, alle die nationalen Organisationen bei ihren Regierungen, was Forschung bedeutet, wie schwierig das es ist, eine einmal zerstörte Forschungslandschaft wieder neu zu möblieren. Also es ist ein Kleinkampf und man muss auch als Forscher immer wieder darauf hinweisen, was man eigentlich selber macht. Man muss natürlich schon zugeben, dass die Forschung in gewissen Perioden vielleicht zu stark nur in ihrem eigenen Kreis war, in einem Elfenbeinturm, wie man gesagt hat. Aber das hat sich gewaltig geändert in den letzten Jahren. Viele, viele von meinen Kollegen wissen, wie wichtig das ist, der Gesellschaft zu sagen, warum das, die Forschung ein wichtiger Teil von jedem Land ist, wo möchte gern in so einem Wohlstand leben wie wir.
Sie haben am Anfang gesagt, die Schweiz ist auch dran, der Bundesrat mindestens ist dran, bei uns zu sparen mit diesen Sachen. Ist dann die Schweiz, was Europa geht, so ein bisschen Insel? Wir können sagen, uns geht es noch gut, rundherum ist es nicht so dramatisch, oder ist das eine ganz falsche Einschätzung?
Wir haben natürlich auch das Phänomen, dass was man am Sonntag predigt, am Montag zum Teil nicht mehr weiss. Und wenn Sie jetzt das Konsolidierungsprogramm anschauen, das auf dem Tisch liegt, dann wird auch die Forschung darunter leiden, dann besteht natürlich ein gewisser Widerspruch zwischen dem, was der Bundesrat als Sparprinzip sagt, nämlich man soll nur dort sparen, wo man kann lang oder nachhaltig sparen. Man soll nicht sparen, wo man einfach eine Aufgabe auf später verschiebt. Und gerade bei der Forschung weiss man ja, wir wollen nachhaltig uns verbessern in der Forschung und nicht sparen. Und darum ist der jetzige die Sparidee bei der Forschung eigentlich ein Schritt zurück, wo man nachher müssen, wieder mit grossen Anstrengungen kompensieren.
Da sollte man einmal darüber nachdenken. Dieter Imboden, besten Dank für das Gespräch.
Danke auch, Herr Lehmann.
Der Dieter Imboden, ETH-Professor und Präsident vom Forschungsrat im Schweizerischen Nationalfonds, war Gast im Tagesgespräch beim Emil Lehmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.